Lob den Herrn. Wir haben so viel heute gehört über die Liebe zum Herrn. Und irgendwo, als ich vorbereitet habe, kam ich auch immer mehr dorthin, wie es so entscheidend ist, dass wir den Herrn lieben. Von ganzem Herzen, ja, so in aller Reinheit und Einfachheit. Die Zeiten, wo die Liebe abnimmt, aber das heißt nicht, dass sie nicht wieder zunehmen kann. Sondern die Liebe soll auch reifer und tiefer, umfassender werden. Ja, es ist nicht nur ein schönes Gefühl, die Liebe, sondern sie bedeutet auch eine Hingabe, einen Gehorsam dem Herrn gegenüber, ein sich ausrichten lassen auf ihn, ein ihn noch mehr erkennen und verstehen. Aber sie soll weiter brennen in uns, alles verzehren, was eben ja nicht von ihm ist. Als Petrus lange Zeit mit dem Herrn gegangen war und der Herr schon auferstanden war, da hat ihn auch diese Frage gestellt: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Sogar hat er es noch verstärkt. Er hat gesagt: Liebst du mich mehr als diese, als die anderen? Da hat sich Petrus nicht getraut, einfach Ja zu sagen. Nur gesagt: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und sagt ihm der Herr: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Stellt es ihm dreimal diese Frage. Und ich denke, diese Frage stellt uns der Herr auch immer wieder. Liebst du mich noch? Und wir können es uns auch heute Morgen selbst mal stellen. Liebe ich den Herrn? Ja, die Liebe ist in meinem Herzen. Brennt dort mein Herz in Liebe zu ihm? Ich möchte noch eine weitere Frage dazu stellen. Und zwar, das ist ähnlich die Frage, die auch im Hohenlied gestellt wird an die Sulamit, die dort die Braut ist. Und da fragen sie die anderen jungen Frauen: Ja, was hat denn dein Geliebter den anderen voraus, dass du so auf ihn aus bist? Was für einen Vorzug hat er denn? Was ist denn so besonders an ihm? Darf ich euch das heute Morgen auch mal stellen? Wie kann man ihn beschreiben? Warum liebst du Jesus? Was sagst du? Was ist er für dich? Er ist der Erste. Lob den Herrn. Bitte? Er ist der Erlöser, genau. Er hat alle deine Sünden auf sich genommen. Das ist normal, dass wir ihn lieben. Ja? Jetzt im Kolosserbrief, was haben wir da gesehen? Diesen großen, umfassenden, allumfassenden Jesus Christus. Schreibt mal auf zu Hause: Warum liebe ich Jesus? Was ist so besonders an ihm? Diese Liebe muss wach bleiben, ja. Wir haben heute viele Lieder über den Herrn Jesus gesungen, ja. Ein Bruder hat ja noch mal aufgegriffen, ja. Wenn ich merke, dass meine Liebe nachlässt, schnappt er mal das Liederbuch zu Hause. Wenn du nicht gut singen kannst, spielt keine Rolle. Und sing dem Herrn ein paar Lieder. Das ist so schön, zu Hause mal, auch alleine, mit Gitarre, ohne Gitarre, ist egal, oder Klavier, sonst was. Sing ihm einfach ein Lied. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Oder auch hier drin, auch mit dem Mund, aber auf jeden Fall hier drin, nicht nur mit dem Mund. Singt ihm, ja. Diese Liebe muss wachgehalten werden. Liebe, die nicht gepflegt wird, nimmt ab. Das ist so auch in natürlichen Bereichen. Zwischen Ehepaaren, man sich kaum mehr sieht und nicht mehr viel miteinander redet, dann nimmt die Liebe ab. Und so ist es auch zum Herrn. Die Liebe muss gepflegt werden. Wir müssen nicht jetzt was überwältigend Großes unbedingt erwarten. Gut, kann sein, es kommt. Aber es muss eine beständige, feste Liebe sein. Ich habe mal einfach ein paar Lieder aufgeschrieben. Wir haben so viele Liebeslieder. Mein Jesus ist der Brunnen, mein tiefer Lebensquell. Kann man das nicht voller Genuss und Freude singen? Oder Jesus, ich liebe dich, Jesus, mein Herr. Oder dann eins, ich fand den Unvergleichlichen, mein Herz ist voller Freude. Mit ihm im Grab, mit ihm auferweckt, welche Befreiung habe ich entdeckt. Ja? Lass all mein Denken, lass all mein Fühlen, wandle im neuen Wesen mit ihm. Ach Herr, wir wollen alle so in dieser Liebe stehen. Ja? Diese Liebe zum Herrn soll nicht abnehmen, sie soll reifer werden und zunehmen. Eine feste, beständige Lampe sein, die brennt, nicht auslöscht. Hey Jesus. Dann gibt's noch in Epheser 3, Vers 17 den Vers. Dort betet Paulus, dass die Gläubigen in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Das ist auch eine Frage. Du kannst dir mal stellen. Hey Jesus, bin ich in Liebe gewurzelt und gegründet? Frag ihm alles. Und zeig mir, wo ich nicht bin. Und bete für dich, für die anderen. Wurzle uns in deiner Liebe. Und dieser Herr, den wir lieben, er wohnt in uns. Er wohnt in mir. Wie wir es vor Jahr gelesen haben, von diesem großen Geheimnis, das von den Weltzeiten her verborgen war, das niemand wusste, niemand kannte dieses Geheimnis. Vorige Generationen haben gesucht und geforscht danach, sie haben es nicht gewusst, nicht erkannt. Was ist dieses Geheimnis? Die haben es vorhin gelesen, wer hat es mitbekommen? Christus in uns, genau. Christus in euch, in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der, den wir lieben, der lebt jetzt in uns. Und wir können ihn so nah und persönlich kennen und lieben lernen. Seine Stimme zu kennen ist etwas Kostbares. Die Stimme meines Geliebten. Wenn er redet, dass wir uns dann nicht verschließen, sondern uns auch ihm öffnen. Es gab ja schon auch eine Schwester namens Maria, die hat Jesus auch sehr geliebt. Und sie konnte das nicht so mit Worten ausdrücken. Ich weiß nicht, ob es überhaupt von ihr Worte gibt, die in der Bibel stehen. Aber sie hat etwas getan. Sie hat ein kostbares Salböl genommen, die Flasche zerbrochen und dann das Salböl auf die Füße Jesu gegossen und seine Füße gesalbt. Und das ganze Haus wurde dann erfüllt mit diesem Duft von dem Salböl. Das zeigt, wie sehr sie ihn geliebt hat. Dieses Salböl war sehr kostbar. Ich weiß nicht, normal hat man vielleicht nur ein paar Tropfen davon genommen. Aber sie hat die Flasche einfach zerbrochen, ganz ausgegossen. Das zeigt uns, dass die Liebe verschwenderisch ist. Die misst nicht, ist es genug, sondern die gießt einfach aus. Die gibt einfach. Verschwendet sich. Fragt nicht tausendmal, ist das jetzt auch sinnvoll? Sondern sie verschwendet sich einfach an den Herrn. Der Herr sucht solch eine Liebe. Und wie schon gesagt, die Liebe wird immer wieder geprüft. Und die Prüfung, die wir oft halt erfahren, ist der Gehorsam. Seine Stimme zu folgen und Liebe, die gehen zusammen. Wer das sicher sehen will, möge mal Johannes 14 lesen. Dort kommt es immer wieder. Wer seine Gebote hat, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der hält meine Gebote. Es geht so zusammen, in eins. Lob den Herrn für solch einen Gehorsam, der aus der Liebe herauskommt. Im Kolosserbrief werden uns Dinge gezeigt, die uns von dieser Liebe ablenken können. Wir haben das ja vorher schon gelesen, in 2. Korinther 11, dass es da die Schlange gibt, die uns wegführen will von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. Diese Schlange ist heute sehr aktiv. Sie kommt nicht wie damals so in Form einer leibhaftigen Schlange, sondern durch viele verborgene Dinge, die von außen her vielleicht sehr gut aussehen. Paulus schreibt hier im Kapitel 2, Vers 8 im Kolosser: Hütet euch, dass niemand euch als Beute wegführt von dieser Liebe, gell? Durch seine Philosophie und leeren Trug, nach der Tradition der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Er nennt hier drei Dinge, ne? Philosophie, Tradition der Menschen und Elemente der Welt. Ich habe mal nachgeschaut, wie man Philosophie charakterisieren kann. Und zwar wurde schon von Platon, einem großen griechischen Philosophen, die Philosophie in drei Teile eingeteilt. Und zwar, sie beurteilt oder beschreibt das, was wahr ist, was gut ist und was schön ist. Lauter gute Sachen, ne? Wahr, gut und schön. Daraus ergibt sich dann die Lehre der Logik, der Ethik und der Ästhetik. So wunderbar, ne? Ist die Frage, was für eine Quelle hat es? Woher kommt es? Es ist in gewisser Weise so, wie diese Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von außen sieht es so gut aus. Du meinst, ja, damit muss ich mich beschäftigen. Am Ende aber führt es dich weg von Christus und ersetzt Christus. Dann hast du was Menschengemachtes Wahres, was Menschengemachtes Gutes oder Schönes, aber es ist nicht Christusgemäß. Das ist die Philosophie. Dann gibt es die Tradition. Paulus nennt hier die jüdische Tradition. Kolosser 2, 16. Lasst euch deshalb von niemandem richten in Bezug auf Essen und Trinken oder auf ein Fest oder einen Neumond oder Sabbat. Die Juden hatten viele Essensregeln und hatten dann die Regeln über die Feste und dann natürlich noch Opferregeln. Das haben wir nicht mehr. In Christus leben wir nicht mehr in diesen Traditionen der Juden. Wir feiern nicht mehr das Laubhüttenfest. Und Christus ist unsere Wirklichkeit von all diesen Dingen. Das gilt für die Feste der Juden, aber das gilt genauso auch das, was dann in den vergangenen Jahrhunderten Christen entwickelt haben. Sie haben dann ja Weihnachtsfest sich ausgedacht und Ostern und dies und das und jenes, viele Traditionen aufgebaut. Sie können solch ein Gefängnis sein und ein Ersatz für Christus. Etwas, was dich wegbringt von der lebendigen Beziehung zu Jesus. In Matthäus 15 kommen Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Tradition der Ältesten? Denn sie waschen die Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Tradition willen? Am Ende ist die Tradition höher als Jesus Christus, dieser lebendige Christus. Und der Herr fährt fort zu sagen: Ihr Heuchler, sehr treffend hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit entfernt von mir. Aber vergeblich beten sie mich an, indem sie als Lehren die Vorschriften von Menschen lehren. Tradition hat eine Gefahr, ja. Sie denken, ja, ist doch, das erinnert ja an den Herrn. Aber da ist immer etwas drin, was den Geist einengt, was wie so ein Korsett ist. Der Herr will vielleicht etwas ganz anderes reden, aber die Tradition lehrt, dass heute ist das und das dran. Der Herr will frisch und lebendig etwas zeigen, aber die Tradition hält dich gefangen in irgendetwas, was überliefert wurde. Wir müssen frei sein, ne? Und nicht zurückkehren zu irgendwelchen Traditionen der Menschen. Und am Schluss hier nennt er noch die Elemente der Welt. Er sagt dann, man soll das nicht anfassen, das nicht schmecken. Genauso andersrum kann es auch sein, ja, du musst das mal probieren. Oder dorthin musst du mal reisen. Dorthin, in den Urlaubsort, der ist super. Da musst du mal unbedingt hingehen. Das sind alles Elemente der Welt, die dein Herz gefangen nehmen können und wegziehen können von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. Paulus nennt es ganz kurz in einem Wort, es ist Lehrertrug. Ja. Achten wir auf unser Herz, na, dass es nicht von irgendwelchen anderen Dingen eingenommen wird, sondern in dieser ersten und besten Liebe zum Herrn bleibt. Er ist dieser neue Wein. Er ist das, was immer neu, was immer frisch ist. Und alles Alte, was ihn gefangen halten will, das sollen wir wegtun. Noch etwas ist mir hier auch aufgefallen, dass in diesen Traditionen, in den menschengemachten Weisheit zu leben, in den Elementen der Welt, führt uns weg von Christus und führt uns hinein in die Lauheit. Im Kolosserbrief werden ja gerade diese Dinge so ausführlich beschrieben, die uns wegziehen können vom Herrn. Im Kolosserbrief wird zweimal die Gemeinde in Laodicea erwähnt. Und Laodicea ist nach den Offenbarungen die Gemeinde, die der Herr tadelt und sagt, ich habe gegen dich, dass du lau bist. Das zeigt uns, wenn wir etwas anderes haben als Christus, als unsere erste beste Liebe, das führt uns hinein in diese Lauheit. Dann hat man scheinbar etwas, hat das schön äußerlich irgendwelche Dinge, aber nicht mehr die lebendige Wirklichkeit von Jesus Christus. Und dieser Christus in uns, dieser frische neue Wein, ja, der in uns ist, der uns Leben geben will, der die erste beste Liebe ist. Was ist er? Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, dass wir auch in sein Bild umgewandelt werden. Wir erkennen ihn heute schon und können ihn schätzen und sehen ihn, sehen seine Herrlichkeit. Und er will, dass wir zu ihm passen, dass wir in sein Bild umgewandelt werden, an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Er ist diese Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, er ist dir gegeben als diese Hoffnung der Herrlichkeit. Und ihn lieben wir von ganzem Herzen. Amen. Und mit zusammen, mit dieser Hoffnung der Herrlichkeit, die im Kolosserbrief geschrieben steht, gibt es im Epheserbrief einen anderen Vers, der auch dieses Geheimnis Gottes beschreibt. Und dort geht es noch um mehr. Gott geht es nicht um dich nur alleine, sondern um die Gemeinde. Ich lese es mal vor in Epheser 3, Vers 8 bis 10. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, den Nationen als Evangelium den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist. Sogar eine Ökonomie dieses Geheimnisses, gell? Eine Haushalterschaft, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt durch die Gemeinde den Mächten und den Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieses Geheimnis, es soll durch die Gemeinde kundgetan werden. Und zwar den Mächten und den Gewalten. Das heißt, denen, die gegen Gott stehen, dort ist sein Sieg, wird kundgetan. In Herrlichkeit. dass sein Reich kommen wird und seine Herrschaft auf der Erde aufgerichtet wird. Und dieses Geheimnis, Christus in euch, damit fängt dies alles an. Dies ist kein großes, wunderbares Werk. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und durch ihn und durch die Gemeinde wird den Mächten und den Gewalten Gottes mannigfaltige Weisheit kundgetan, damit er auf dieser Erde regieren kann. Lobt den Herrn.
Wir haben heute in der Versammlung gab es mehrere Geschwister, die über diese Begebenheit gebetet oder berichtet haben von der Verschwendung von dem kostbaren Salböl, was die Maria ausgegossen hat. Ich möchte nochmal die Verse lesen, Matthäus 26, Vers 7 ist es, da trat eine Frau zu ihm, die hatte ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt aus, während er zu Tisch lag. Sie hat wirklich die Kostbarkeit des Herrn zu schätzen gewusst. Sie wusste, wer da ist. Sie wusste, für wen sich's lohnt, dieses Gefäß zu zerbrechen, dieses Salböl auszugießen. Und ja, es ist zu erahnen, dass dieses Salböl auch irdisch gesehen einen sehr großen Wert hatte. Als es die Jünger aber sahen, wurden sie unwillig und sagten, wozu diese Verschwendung? Die Jünger, die haben den Wert des Salböls in dem Moment größer geschätzt als den Herrn. Und in einer gewissen Weise war es auch eine Verschwendung, aber diese Verschwendung, die hat der Herr so sehr zu schätzen gewusst. Er sagt in Vers 13 dann, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch erzählen, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Das haben wir heute gemacht. Ja, diese Hingabe, die war so kostbar, weil sie so den Herrn zu schätzen wusste. Die anderen wollten das Salböl verkaufen und was für die Armen tun, aber dieses Salböl, es war für den Herrn bestimmt. Zu dieser Zeit hatte es seinen Wert. Es ist ja später, als der Herr gestorben und auferstanden ist, da wollten sie zum Grab hingehen und manche hatten auch Salben dabei. Und der Herr war schon weg. Er war schon auferstanden. Er hat es nicht mehr gebraucht. Es ist so kostbar, wenn wir uns heute dem Herrn geben. Wenn wir uns heute seine Kostbarkeit sehen, ihm unser ganzes Sein geben und uns geben für den Aufbau der Gemeinde, auch im Blick auf sein Kommen. Wenn der Herr kommt, da werden vielleicht viel Salböl wird angekarrt werden von allerlei Menschen, die es bis dahin zurückgehalten haben. Aber es ist zu spät. Aber heute ist es so kostbar, wenn wir ihn lieben, wenn wir uns ihm geben. Lob den Herrn.
Ich lese mal vor aus Matthäus 9, Vers 14 und 15. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer viel, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus spricht zu ihnen, können die Söhne des Brautgemachs trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Die Antwort des Herrn ist, er offenbart sich als ein Bräutigam. Die Jünger des Johannes waren noch völlig verhaftet in der alten Religion, in den jahrhundertealten Traditionen und Satzungen des Judentums. Er gibt ihnen eine klare Offenbarung. Diese Zeit ist vorbei. Ich bringe euch was Neues. Jetzt bin ich hier. Ich bin ein Bräutigam. Und meine Jünger, wie können sie fasten, wenn ein Bräutigam da ist? Ich möchte jetzt das Herz haben von Menschen. Ein Bräutigam will das Herz eines Gegenübers haben. Und eine andere Stelle aus Matthäus 14 wurde ja schon erwähnt, Vers 2. Da kommen die Schriftgelehrten von Jerusalem zu Jesus, um ihn wieder zu prüfen und sagen, warum übertreten dann jemand die Tradition der Ältesten? denn sie waschen die Hände nicht, wenn sie Brot essen. Dann sagte ihnen, ja, ihr übertretet ja auch Gottes Gebot durch eure Satzungen. Sogar ihr habt die Satzung höher gestellt, eure Regeln über Gottes Gebot gestellt. Und er gibt ein Beispiel. Und dann sagt er in Vers 7, ihr Heuchler, sehr treffend hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit entfernt von mir. Weit entfernt vom Bräutigam. Das kann nicht sein, dass unser Herz weit entfernt ist vom Bräutigam durch unsere Regeln, Satzungen, durch religiöse Traditionen, durch irgendwelche Bräuche, die sich Jahr ein, Jahr aus wiederholen. Aber der Herr schaut auf das Herz. Und wie der Bruder sagte, nicht umsonst ist im Kolosserbrief auch Laodicea erwähnt, weil diese Dinge das Herz sehr schnell lau machen. Weil du denkst, das sei die Anbetung. Ist es aber ganz und gar nicht. Und jetzt noch ein Vers aus dem Kolosserbrief, um das noch einmal klar zu machen. Kolosserbrief spricht ja auch ganz am Anfang von dem Glauben in den Herrn Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und dann sagt er hier in Kolosser 2, Vers 1, seid ihr nun zusammen mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Dort gibt es mit Sicherheit keine religiösen Regeln, keine Traditionen, keine Bräuche, keine Satzungen. Das ist sowieso alles am Kreuz schon beendet, wird ausdrücklich gesagt. Satzungen hat er weggetan. Aber dann heißt es, wenn Christus unser Leben offenbart wird, werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und jetzt kommt es, worauf ich hinaus will. Vers 5, deshalb tötet eure Glieder. Das sagt er zu uns, zu den Gläubigen, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Sünde des Ungehorsams, in denen auch wir einst gelebt haben. Aber jetzt weiter, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr dies alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ganz ausgezogen hat. Das ist Gegenwart. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht es um unser Herz. Dieses, was wir ablegen sollen, das ist unser inneres Kleid. Er sagt ja danach, so zieht nun an als Gottes Auserwählte ein Herz voller Barmen, heilig und geliebt, ein Herz voll Freundlichkeit, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander. Wenn jemand eine Klage gegen den anderen hat, das ist das neue Kleid, das wir anziehen, das neue Herz. Und das alte, die verborgenen Gedanken, die nicht immer gut sind, anstößige Gedanken, verletzende Gedanken, Bosheit in Gedanken oder innerer Zorn, können wir alles ablegen. Sonst können die Herzen nie zusammengefügt werden. Und jetzt, was mich neu berührt hat, ich lege das nicht nur ab, weil das böse ist. Ich lege das ab, damit mein Herz frei wird für den Bräutigam, für den, den ich liebe, wie wir gesungen haben. Wenn ich hier nicht aktiv bin, dann ist es vielleicht viele Worte zum Herrn. Aber Herr, wenn du scheinst, will ich das ablegen. Fülle mein Herz. Fülle es mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Demut, mit deiner Milde. Ich bin doch in dir zur Fülle gekommen. Fülle mich jetzt mit dir, damit ich als Braut oder wir als Braut gemeinsam zusammengefügt werden können, gefüllt mit Christus und eine wahre Braut, die den Herrn als Bräutigam erwartet und entgegengeht. So wunderbar dieser Kolosserbrief, wie er dieses schreibt, wie aus diesen Menschen, die wir mal waren, wo wir herausgerettet sind und wie wir jetzt weiter in unserem Inneren gerettet werden. Zu solchen Menschen, die eine Braut sind für unseren herrlichen Bräutigam, die mit ihm völlig eins sein werden. Und heute schon diese Haltung haben, der Herr, alle Zeit als Bräutigam bei uns. Auch dieser Aspekt ist schon wichtig. Das heißt, ich pflege immer eine Beziehung mit ihm. Und ich achte immer auf mein Herz, damit der Bräutigam auch glücklich ist und sich freut. Und wir gemeinsam ja auch Freude haben, im Glauben voranzugehen. Das ist die Freude im Glauben, mit diesem Herrn als Bräutigam sich bereiten zu lassen. Durch seine Gnade, die alle Zeit mit uns ist. Lob den Herrn. Dann führen wir ein Leben im Frieden miteinander. Für den Aufbau, für die Herrlichkeit der Braut, zu der wir gemeinsam aufgebaut werden. Ich glaube, dann wird der Bräutigam ja sein Kommen beschleunigen. Wenn er weiß, hier sind Menschen, die erwarten mich als Bräutigam, die lassen sich zubereiten und die achten auf ihr Herz, dass dort nichts anderes hineinkommt, dass das Herz lau machen würde. Lob den Herrn für unseren Bräutigam und sein Werben um unser Herz und seine Wahrheit, die uns Licht gibt und die Gnade, die uns den Weg öffnet, alles um ihm zu empfangen.
O Herr Jesus, ich schätze das hohe Lied, das Lied der Lieder, Salomo und Sulamit, Sulamit und Salomo, die Liebe von Sulamit wächst, die nimmt nicht ab, die wächst. Und ihr letztes Wort war, bringe mich dazu, deine Stimme zu hören. Bringe mich dazu, deine Stimme zu hören. Das geht nur, wenn wir uns zu ihm wenden. Im Alten Testament ist der Herr sehr traurig, da sagt er, ich habe geredet, aber sie haben mir den Rücken zugekehrt. Herr Jesus Christus, wir wollen ihm nahe sein und seine Stimme hören. Ja, im Wort, der Herr ist lebendig und Licht und Wahrheit und alles, was wir brauchen, ist in seinem Wort, in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wenn wir unser Herz zu ihm wenden, dann haben wir alles, was wir brauchen. Er will auch immer mit uns alles tun.
Jemand hat mal zu mir gesagt, mein Kind soll sich mal selber entscheiden. Ich werde es nicht in eine Richtung drängen. Das war jemand, der einen Hintergrund hatte von einer sehr gesetzlichen Gruppe. Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Die Welt beeinflusst dein Kind von Geburt an. Wie willst du das da laufen lassen? Du musst ihm was entgegensetzen. Ja, die Oma ist gläubig, ja. Und sie soll diesem Kind, ihrem Enkelkind, doch bitte von ihrem Glauben erzählen. Auch wenn der Sohn und die Schwiegertochter das nicht wollen. Die wollen das laufen lassen. Und das ist auch bei uns so. Wir dürfen es nicht laufen lassen. Wir müssen uns bemühen. Das ist der Kampf, den wir haben gegen die Angriffe, die sowieso kommen. Ja? Und dafür haben wir das Wort. Und das Wort ist auch gut zu singen. Mit Psalm 27 zum Beispiel, 129. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Was sollt fürchten ich? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir denn grauen? Und dann dürfen wir den Herrn immer bitten. Eines bitte ich vom Herrn. Nach diesem trachte ich, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne. Alle Tage meines Lebens. Zu schauen die Schönheit des Herrn und zu betrachten seinen Tempel. Er hat ja alles für uns vorbereitet. Herr, höre mich, wenn ich rufe zu dir. Und sei mir gnädig und erhöre mich und antworte mir. Den Herrn anzurufen, ist unsere Errettung jeden Tag. Mein Herz hält dir vor dein Wort, mein Angesicht sucht. Drum suche ich dein Angesicht, verbirg dich nicht vor mir. Und eines weiß ich gewiss, dass ich schaue die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Und der Herr macht unser Herz mutig und stark.
Hundertneunundzwanzig.